alles Hypermaskuline war mir immer sehr zuwider. Gewalt und männlicher Machtmissbrauch waren mir immer zuwider.
Haben wir eigentlich einen Umbruch in der Männlichkeit? Oder was ist das jetzt für eine komische Krise?
Dass die es immer als Machtverlust empfinden, ist halt mega nervig.
Es ist doch ein Machtverlust.
Ja, aber es ist eine Frage der Perspektive. Es könnte auch ein Gewinn sein.
Kann man Männer in den Feminismus reinholen, ohne zu kränken? Kann man Privilegien entfernen, ohne zu kränken?
Für den Mann von heute ist intersektionaler Feminismus der absolute Hauptgewinn. Das war für mich auch Offenbarung. Auch eine Erlösung.
Okay, meine Lieben, eine neue Folge Verbittert Talentlos. Schön, dass ihr zuhört. Ich hoffe, ihr habt euch angeschnallt, weil heute wird's kompakt. Ich werde alle Füllwörter rausschneiden, ich werde alle Denkpausen rausschneiden. Wir haben ein riesen umfangreiches Thema. Und zwar hatten wir ja schon in Folge 17 über das Patriarchat kratzt und beißt gesprochen und uns die Fragen gestellt, wieso sind Männer eigentlich gekränkt vom Feminismus? Wie kann man Männer in den Feminismus einladen und wie kann man auch Debatten über Männlichkeitsbilder konstruktiv führen oder kann man sie überhaupt konstruktiv führen? Und dazu habe ich mir heute einen Experten eingeladen und ich möchte fast sagen, den Experten, denn er wird als seltene Spezies des feministischen Mannes gerade durch alle Formate gereicht. Christoph May ist heute bei mir und wer vielleicht gerade nichts mit dem Namen anfangen kann, Christoph May ist kritischer Männerforscher. Er hat 2016 zusammen mit Stefanie May das Institut für kritische Männerforschung gegründet. Dort bietet er Vorträge, Seminare, Workshops zu dem ganzen Komplex kritische Männlichkeit, Männerbünde, Männerfantasien, Männerbilder. Und er ist auch sehr, sehr umtriebig gerade. Also ich sehe gefühlt jeden zweiten Tag irgendein Interview von dir im Fernsehen. Es gibt gerade 3 Arte-Produktionen, an denen du beteiligt bist und mitwirkst. Ich werde euch ein schönes Christoph-May-Paket in den Shownotes zusammenstellen. Da könnt ihr euch nochmal informieren und alles nachglotzen und nachlesen. Und ich möchte auch unbedingt euch die Texte empfehlen, die er auf seiner Seite vom Detox Masculinity Institute publiziert hat. Wunderschöne kleine Analysen, die so Denkfiguren zwischen Männlichkeitsbildern und popkulturellen Phänomenen aufmachen. Vielleicht so als kleiner Anteaser sowas wie der Joker und die Schweigekultur, Supermänner und der männliche Körperpanzer. Also wirklich wunderbar unterhaltsam und da sind wir nämlich auch gleich im Thema. Wie sickern Männlichkeitsbilder in unsere Köpfe, in unsere Kultur? Wie können sie da auch so schön verharren? Wo kommen sie her? Wie sind wir sozialisiert? Also bitte guck da mal rein. Christoph, vielleicht kannst du noch mal kurz Einblicke geben, deinen Hintergrund, deine Motivation, wie du zu diesem interessanten Forschungsfeld gekommen bist.
Hey Susi, ich freue mich überhaupt erstmal, muss ich sagen, total, dass ich da sein darf. Ich bin, keine Ahnung, mega stolz, jetzt hier in meiner Meinung nach besten zukünftigen Podcast Deutschlands irgendwie dabei sein zu können. Okay, ja. kleine menschliche Komponente. Ja. Ich bin in Südbrandenburg geboren, aufgewachsen. In Berlin bin ich dann in die Graffiti-Szene reingerutscht, habe in Kreuzberg gewohnt, parallel in Potsdam studiert an der Uni, Literaturwissenschaften habe ich studiert und ich habe 10 Jahre lang im Bergheim gearbeitet, bis die Pandemie ausgebrochen ist. Da bin ich in die ganze queere Szene und weiter reingerutscht und dann sehr persönliche Note, im November 2009 kam dann der Tag, an dem ich die Schriftstellerin Stefanie May kennenlernen durfte.
Und ist ja deine Frau jetzt mittlerweile.
Ja, genau. Also wichtigster Tag meines Lebens, Liebe meines Lebens getroffen. 2016 haben wir das Institut gegründet, wie du schon gesagt hast. Und dann sind wir vor 2 Jahren in den Pfälzer Wald gezogen. Ich wohne hier so richtig auf dem Dorf. Meine Partnerin hat leider Long-Covid schon seit 2, 3 Jahren. Also unsere Situation ist sehr davon bestimmt. Aber sie hat es überlebt und schreibt ohne Ende. Und wir quatschen auch jeden Tag wieder. Aber sie hat auch immer noch Lungenschmerz und so. Das ist schon ein Thema immer wieder bei uns. Und das war auch der Grund, warum wir in den Westen gezogen sind. Ja, warum wir in den Wald gezogen sind.
Ich wollte jetzt noch mal ein bisschen fies dir auf den Zahn fühlen. Ich habe dich ja gestalkt. Ich habe ja super viele Interviews von dir gesehen und auch versucht so, was hat ihn jetzt irgendwie angetrieben, nicht nur zu sagen, ich bin Feminist, sondern ich mache da sogar ein Businessmodell draus, ich mache da eine Aufgabe drauf, ich mache da einen Beruf draus. Weil mein Thema ist ja immer, wenn du als Mann, als Junge geboren wirst, dann wirst du erstmal ins Privileg geboren.
Ich war natürlich hochprivilegiert, ne? Keine Frage. Das bin ich bis heute. Allein, dass ich 1,95 groß bin und so, obwohl ich diesen Körper nie ausfüllen konnte und gar nicht wusste, warum ich so einen Körper haben muss unbedingt. Aber hochprivilegiert, gar keine Frage. DDR aufgewachsen, meine Eltern später UnternehmerInnen. Und ich durfte studieren ewig. Und zugleich war ich aber auch immer hochsensibel. Alles Hypermaskuline war mir immer sehr zuwider. Gewalt und männlicher Machtmissbrauch waren mir immer zuwider, ohne dass ich das in meiner Kindheit oder später schon formulieren konnte, was es genau war. In der Grundschule in Cottbus, auf dem Dorf damals auch, wurde ich hart gemobbt. Mein Vater hat mich in der DDR noch mit dem Gürtel geschlagen. Ich konnte also auch dadurch keine sehr ausdifferenzierte Gefühlssprache ausbilden. Ich habe immer die Freundschaften auch mit Frauen gesucht, mich immer am sichersten auch mit denen gefühlt. Das ist auch bis heute so. Da habe ich mich immer gesehen gefühlt. Da durfte ich sein, wer ich bin. Und gleichzeitig hat sich aber dieser enorme Wissensdurst auch entwickelt. Und ich habe mich unbewusst immer an Männern und Männlichkeit abgearbeitet. Und mit Mitte 20 ist mir dann langsam gedämmert, wie männlich dominiert die Gesellschaft ist. Auch natürlich über die Erfahrungs- und die Lebensrealität von den Frauen, mit denen ich zu tun hatte. Und über die linke Szene in Berlin, über feministische Lektüre. Vor allem aber auch durch diese endlosen Gespräche mit Flinterpersonen im Internat, an der Uni, im Berghain und so weiter. Da habe ich langsam gemerkt, dass alles männlich in Wahrheit für mich eigentlich hoch uninteressant ist, mich sehr unterfordert. Männliche Monokulturen bringen so eine kulturelle Armut davor und die unterfordert mich. Bis heute frustriert mich das, ganz körperlich auch, ganz physisch. Ich empfinde das als bedeutungslos, als lebensfeindlich oft, ja, als einfach bedrückend und so. Ne? Und
ich glaube, dass in der Debatte ganz viel daran hängt, dass Männlichkeit, kritische Männlichkeit und toxische Männlichkeit, dass das irgendwie noch gar nicht richtig verstanden wird. Vielleicht kannst du das nochmal kurz einordnen und differenzieren. Also ist
sehr
jede
gern,
Form
sehr
von
gern.
Männlichkeit toxisch oder?
Nee. Männlichkeit ist alles, was eine Gesellschaft jeweils als männlich konstruiert, ne, sozial konstruiert. Männerbilder verändern sich ständig von Generation zu Generation, von Gesellschaft zu Gesellschaft, auch von Jahrhundert zu Jahrhundert natürlich. Und heute würde ich sagen, sind wir endlich so weit, dass Männer im Grunde alles sein können, was sie sein wollen. Nur, dass die wenigsten das auch wirklich umsetzen oder wissen, dass sie diese Möglichkeit haben. Also so viel zur Männlichkeit. Toxische Männlichkeit herrscht überall dort, wo Männer im Grunde unter sich bleiben. Also männlich dominierte Umgebung. Da entwickeln sich so toxische Monokulturen, die im Grunde Gift sind für Geschlechtervielfalt, Gift für alle Varianten sozialer Beziehungen, Lebensformen und so weiter, Gift für Erzählungen, Gift für kulturellen Reichtum und so weiter. Toxische Männlichkeit ist ein strukturelles Problem. Das missverstehen die meisten immer. Da reden wir von struktureller Gewalt. Also wenn Männer das persönlich nehmen, dann heißt das einfach oft immer nur, dass sie den Unterschied zwischen struktureller Gewalt und persönlichen Verhaltensweisen nicht so richtig gerallt haben. Und kritische Männlichkeit, das ist der ganze Prozess, der seit den 80ern so stattfindet oder seit Teveleit, seit 70ern könnte man sagen, erster Männerforscher, seit den Männerfantasien, seit dem Buch der Königstöchter, seit dem Pocahontas-Komplex und so weiter, da geht es darum, die Kritik an Männern und Männlichkeiten zu beschleunigen jetzt, weil es alles viel zu langsam geht, weil Männer sich an dem Diskurs aktuell de facto nicht beteiligen. Auch seit der MeToo-Debatte kann ich das nicht erkennen, dass die irgendwie in relevanter Zahl teilnehmen. Also hier geht es darum, männliche Monokulturen durchzuzählen, die zu verlassen, die zu auszusteigen einfach. Wie macht man das? Männerbilder, Männerfantasien nennen wir das immer, männlich dominierte Erzählungen zu kritisieren, Medienkonsum umstellen, den männlich dominierten auf nicht-männliche Literatur, Musik, Filme, Serien und so weiter, Kunst, Sport, alles umstellen, sich für intersektionalen Feminismus engagieren, für Flinterrechte kämpfen, für Diversität kämpfen und so weiter. Das Ziel von kritischer Männlichkeit ist, dass alles Männliche verdächtig werden muss. Ne? Und das merkt man immer, dass überall da, wo, ja, wenn die FDP auftritt und man sieht irgendwie einen Haufen Anzugträger bei deren Parteitag, dann merkt die Gesellschaft jetzt mittlerweile relativ schnell, boah, wir haben hier nur Schlipse, die zählt einfach durch. Und dann kommt schnell ein Artikel so online, hat die FDP ein Männerproblem, weil 80% Männer bei den Mitgliedern und so. Also die Sensibilisierung ist da und ist beschleunigt und mit der MeToo-Debatte hat das so richtig Fahrt aufgenommen und der Begriff toxische Männlichkeit ist seitdem in aller Munde und wird auch manchmal in der Tagesschau schon genannt und überall. Also
du sagst zwar, dass die Gesellschaft schon sensibilisiert ist, ne? Andererseits muss ich sagen, dass es eine ganz komische antifeministische Bewegung gibt, wo Männer sagen, man darf ja gar nichts mehr sagen, weil ja, ich mache jetzt ganz gemeines Stereotyp nach. Nee. Und ich als Feministin, als Frau und Mutter natürlich denke, also wenn hier einer im Machtgefälle oben sitzt, dann sind es die Männer und ich wundere mich, wie diese Männlichkeitsdebatte so umgedreht werden kann. Und wollte ich eigentlich fragen, haben wir eigentlich einen Umbruch in der Männlichkeit? Oder was ist das jetzt für eine komische Krise?
Genau, ich würde auch gar nicht von einer Krise sprechen. Das habe ich am Anfang auch immer gemacht. Aber ich glaube, für Flinterpersonen muss dieser Krisenbegriff irgendwie auch in Bezug auf Männlichkeit im Grunde auch wieder blanke Hohnklingse. Aber Männlichkeit ist sowohl identitär als auch politisch nicht in der Krise, sondern Männlichkeit wird sowohl als soziale Konstruktion verdächtigt, als auch als politisches, wirtschaftliches, kulturelles Machtprinzip. So, ne? Sprich, diese männlichen Schweigekulturen, Blockadekulturen, Missbrauchskulturen, die werden relativ schnell von der Gesellschaft als männlich dominiert erkannt und benannt. Und auch diese Abwehrstrategien, die du alle gerade so schön angedeutet hast, das ist ja ein Riesenkatalog, den ich auch gar nicht alles schon auf dem Schirm habe. So, da findest du mal hochinteressant, wie schnell oder langsam so Abwehrstrategien in den Diskussionsrunden dann so zutage treten und wie schnell es mir gelingt, die zu erkennen und dann auch so zu reagieren, dass die Männer nicht aus dem Raum rein.
Ja. Um das nochmal zu präzisieren, ist das jetzt einfach so ungewohnt für alte weiße Männer, dass Menschen jetzt irgendwie auf die Idee kommen, ach Mensch, irgendwie die Geschlechterheterobinarität, das engt uns ein, das möchten wir jetzt nicht, dass sie da heraus irgendwie so das Gefühl haben, ich lass mir das nicht wegnehmen, ja, als Identität tatsächlich, also auch wenn ich weiß, dass das immer noch privilegiert ist, ich versuche zu verstehen, dass es vielleicht wirklich eine Krise ist, wenn man sein ganzes Leben lang Oberwasser hatte und auf einmal das Gefühl hat, ich muss mich schämen für etwas, was ich mein ganzes Leben lang performt habe oder sowas. Weißt du, was ich meine? Oder ich kann da nicht mitreden. Vielleicht ist es auch nur ein einfacher Generationskonflikt.
Ja, die Männer spüren das und überall da zeigt sich ja auch im Grunde Machtverlust. Ne? In dem Augenblick, wo die darauf einspringen und in diese Abwehrstrategien gehen, sind die im Grunde nicht bereit zu diskutieren. Die zeigen, dass sie nicht in der Lage sind zu diskutieren. Oft zeigen mir diese Abwehrstrategien auch, dass die meisten Männer einfach gar nicht kritikfähig sind. Also Kritikfähigkeit und Männlichkeit, das ist wirklich ein Riesenproblem, dass Männer immer sofort anfangen, sich zu rechtfertigen oder das Gefühl haben, irgendwie dagegenhalten zu müssen oder den Diskurs umlenken, wegleiten, aber die Frauen, aber die anderen, bloß nicht bei sich selbst bleiben, bloß nicht bei der eigenen Männlichkeit mal bleiben. Also Selbstkritik und Männlichkeit, Riesenproblem. Und ich denke, das liegt, wie du auch gesagt hast, daran, dass es ein Generation-Ding ist, auf jeden Fall. Also es macht einen deutlichen Unterschied, ob ich in der Uni bin und da mit StudentInnen zu tun habe oder mit deiner Generation. Da habe ich immer das Gefühl, die haben es alle gelernt zu diskutieren, Argumente auszutauschen und die wissen, dass Diskussion und Kritik nicht gleichbedeutend ist mit Zerstörung und mit Angriff, sondern dass Kritik erstmal völlig wertneutral ist und die wissen auch, wie man sowas formuliert. Ne? Und je älter, je höher du kommst, je mehr ältere Männer und Frauen natürlich auch hinter Personen, die du mit im Raum hast, desto mehr steigt dieser ganze Abwehrkatalog. Aber unabhängig davon, egal wo du Männern die Macht weggräbst, egal wo Männer sich kritisiert fühlen oder das Gefühl haben, sie können hier nicht teilnehmen und sie spielen keine Rolle mehr, wirst du überall auf Abwehr stoßen. Das ist im Grunde fast nicht zu vermeiden. Man muss schon super smart sein, das in dem Augenblick zu erkennen und dann auch so zu reagieren, dass die noch im Raum bleiben.
Vielleicht müsste man alten weißen Männern auch mal erklären, was denn drin ist im Feminismus für Männer.
Ja, wir haben so einen Workshop, das haben wir Aussteigerprogramm für Einsteiger genannt, wo wir im Grunde Männer für Feminismus begeistern wollen. Ich habe auch lange das Gefühl gehabt, dass ich in Diskussionen sehr viel Kraft darauf verschwende, wo ich immer das Gefühl habe, ich müsste mich rechtfertigen oder jetzt die Argumente bringen, passt genau, und ich müsste die überzeugen. Aber davon bin ich lange weg, weil das ist eine Art und Weise, da kann man so einen Job nicht lange durchhalten, ne? Wenn man immer ständig in so eine Position gebracht wird, dass man jetzt hier derjenige sein muss, der erstmal sich rechtfertigen muss, warum man das hier macht. Auch eine Machtposition, die Männer nicht bewusst ist, ne? Dass die einem erstmal so ganz subtil, so strategisch im Grunde in so eine Position bringen, dass sie nicht zuhören, sondern erstmal von dir erwarten, dass du denen jetzt mal erklärst, was
ja,
das alles soll.
Und sie sind in der Deutungshoheit, sie können erstmal über den Konsens bestimmen, wie zum Beispiel, es gibt kein Patriarchat. Beweis mir doch erstmal, dass es ein Patriarchat
Beweis
gibt.
Beweis mir das doch erstmal, genau. Ja. Und das kostet super viel Energie, habe ich gar keinen Bock mehr drauf und irgendwann gemerkt, dass es viel mehr Spaß macht, Männer vielleicht für den Feminismus begeistern zu können. So, ne? Denn für den Mann von heute ist intersektionaler Feminismus der absolute Hauptgewinn. Das war für mich auch Offenbarung. Ich würde so weit gehen zu sagen, es ist auch eine Erlösung. Und wenn die einmal umgestiegen sind, haben wir dann schnell gemerkt, auf nicht-männliche Perspektiven, dann wollen sie auch nicht mehr zurück. Also dann können sie endlich so ein emotional erfülltes Leben führen, endlich auch ein wirklich sinnstiftendes Leben führen. Und sobald Männer aus diesen Monokulturen aussteigen, kompletten Medienkonsum umstellen auf Frauen, intertrans, non-binary Perspektiven und so weiter, führt dieser kulturelle Reichtum dazu, dass deren Erfahrungen, Erzählungen, Beziehungen und so weiter ja einfach diverser sind, interessanter sind und auch damit wieder erfolgreicher. Und das geht von den jungen Daddys, die an der Erziehungsarbeit teilnehmen wollen. Die muss man gar nicht groß überzeugen. Da muss nur die Frage, wie kannst du das machen? Weil die älteren Daddys das total bereuen, dass die nicht an der Erziehungsarbeit teilgenommen haben. Ne? Und plötzlich hast du Emotionen im Raum und verschiedene Generationen. Und da bietet der Feminismus natürlich die kompletten Lösungspakete schon an. Das müssen sich Männer jetzt nicht in neuen großen Männertheorien ausdenken.
Es gibt jetzt diese Arte-Dokumentation, wo du eben auch einen Anteil hast. Die Doku heißt
Krieger
und Frauenversteher auf Arte Reh, könnt ihr euch mal angucken. Und wo so ein Männer-Workshop gezeigt wird. Und dann geht man rein mit so einem Hendrik und es ist so ein kleiner Nerd, eher schmächtig, eher schüchtern und so. Also die Männer sagen ja immer, die sind nicht männlich, die scheitern an ihrer Männlichkeit. Und dann gehen sie in so einen Workshop, wo sie dann zum Krieger gemacht werden und fühlen sich dann bestärkt, selbstbewusst. Und worum geht's eigentlich? Es geht darum, Frauen abzuschleppen. Und was ich so gruselig daran finde, ist, ich möchte mit Männern, es ist alles sehr heterobinär jetzt, auf Augenhöhe kommunizieren. Ich möchte, dass mir Leute zuhören, mir was zutrauen. Ich möchte keine Care-Arbeit übernehmen, sowas, ja. Und wenn Männer das verstehen können, dass Frauen nicht von der Venus sind und hier irgendwie importiert wurden als irgendwie andere Spezies, gegen die sie jetzt arbeiten, ne, das andere Geschlecht. Das ist, glaube ich, so ein grundsätzlicher Denkfehler. Wenn man den mal aufklären könnte, dann können wir ganz andere Beziehungen miteinander eingehen.
Warum gehen diese Mythopoeten, warum haben die das Gefühl, dass es irgendwie plausibel wäre, in den Wald zu gehen und da die eigene Männlichkeit zu bestärken? Der eigentliche Grund ist nicht, warum die sich danach so ein bisschen gut fühlen und wohlfühlen, ist nicht Männlichkeit, sondern der eigentliche Grund ist, dass sie einfach mal wieder draußen waren und mal wieder irgendwie in kühlen See gehopft sind und mal wieder in der Natur waren. So, das ist der Grund, warum die plötzlich wieder sich lebendig fühlen. Ne? Aber
ja, und Männlichkeit hat das nicht. Sie sind doch in einer Bubble. Ja, wenn ich mich in einen Mütterkreis setze und sage, oh, Muttersein ist so anstrengend und dann sagen das 40 andere Frauen auch, dann fühle ich mich nicht defizitär. Wenn ich in die Kita gehe und mein Kind wird als letztes abgeholt, dann fühle ich mich wieder defizitär. Weißt du, was ich meine?
Das haben wir auch in der Arte-Doku, war das ja genau der Punkt, warum ist es für euch irgendwie plausibel, wenn es um Dating schon gehen muss und so, dass ihr dann ausgerechnet mit Männern darüber spricht. Und alle Männer wissen ja, wenn sie nach einer Frau suchen, an wen man sich da am besten wendet.
An Männer.
An andere Männer im Internet. So, ne? Ist einfach nicht plausibel. Wenn es dir nicht gelingt, Frauen als Menschen zu sehen und als Gleichberechtigte auf Augenhöhe, dann lass es einfach bleiben. Aber die meisten Männer haben scheinbar irgendwie das Gefühl, dass sie das nicht machen können oder dass sie davor Angst haben oder was auch immer. Und ich glaube, das ist eine Erzählung, die ihnen von diesen Typen, die solche Workshops machen, eingeredet wird. Mhm. Die kommen daher und sagen, es gibt ganz einfache Klischees, du bist der Krieger, der Magier oder sonst was, der Liebhaber. Und hier sind die 12 Methoden, wie du eine Frau auf der Straße anquatschen musst. Und das funktioniert auf jeden Fall, du musst nur dranbleiben. Bullshit. So, ne? Die machen alles kaputt. Der Hendrik geht aus dem Workshop raus und wird in Zukunft noch viel mehr Misserfolge haben als vorher.
Das ist ja ein Problem des Selbstbewusstseins im Endeffekt. Also viele Männer, die entweder gewalttätig sind oder die eben keine Frau finden oder da irgendwie ein Männlichkeitsproblem haben, haben ja eigentlich ein Problem mit sich selber, mit ihrem Selbstbewusstsein. Und das kommt ja von diesem aufdoktrinierten, nicht erfüllbaren Männerbild. Und dann wird einem auch noch erzählt, statt zu sagen, okay, du bist ein bisschen schüchtern.
Sei doch stolz darauf, dass du schüchtern bist. Versuch das nicht zu verbergen. Sag das, sprech das an. Sag das einfach so. Ne? Was gibt es denn Sympathisches oder Charmanteres als jemand, der sagt, ich habe so ein bisschen Schiss gerade oder ich fühle mich nicht wohl oder ich bin eigentlich der Schüchterner und so. Kein Problem, super liebenswert. Ja. Der ganze Workshop, die ganze Doku zeigt ja im Grunde nichts anderes, als dass die ziemlich unfähig darin sind, darüber zu sprechen, wer die sind, was die fühlen. Was die wollen, die stammeln immer so rum und die haben keine ausdifferenzierte Gefühlssprache. Und das ist der Grund, warum die Workshops bei denen so gut greifen, weil die ganz einfache Lösungen anbieten.
Mhm. Und ich fand es auch also sehr bedenklich, weil ich auch das Gefühl hatte, in den kurzen Sequenzen, die dort gezeigt wurden, dass dort das eine Brutstätte von tiefer, tiefer Misogynie ist. Also sowohl in diesem, wir setzen uns Perücken auf und stellen uns ein Date vor, aber auch in dieser Enttäuschung. Der eine Typ macht dann so eine ganz einfache Katharsis auch von, wir hatten eine ganz tolle Beziehung, ich habe ein Haus gebaut, ich war Ernährer, ich habe das Geld nach Hause gebracht, hatte halt nicht so viel Zeit, weil ich musste ja so viel arbeiten und als wir eigentlich alles hatten, was wir uns erträumt hatten, hat sie mich verlassen. Die blöde Kuh, in Klammern, ja.
Man erfährt auch gar nicht, warum sie ihn wirklich rausgeschmissen hat. Man will eigentlich wissen, hey, was ist wirklich passiert, aber das ist ja gar nicht, ist ja gar nicht in der Lage zu formulieren und es...
Das kann nicht sein, dass einer da innerlich gekündigt hat und der andere hat die ganze Zeit reingebuttert. Das sind Erzählungen von toxischer Männlichkeit.
Die Mythopoeten, das sind ja nicht die einzigen. Susanne Kaiser macht das ja in ihrem Buch auch super deutlich. Das sind Väterrechtler auch. Das sind dann so die geschiedenen Väter, die im Grunde frustriert sind und das alles nicht verstehen und dann ihre Kinder in Anführungsstrichen nicht mehr rankommen, die sich dann im Grunde so nicht radikalisieren, aber dann in so Foren zusammenschließen und mega antifeministisch halt für ihre Rechte einkämpfen und diese neuen Männer-Väter-Rechtsbewegungen, Proud Boys, Alpha-Männer, Fundamentalisten, autoritäre Männer und so weiter, die gehen immer dann in diese Opferposition, stärken sich dann aber darin, weil sie nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, sind alle heroisch vereint im Kampf gegen Feminismus und gegen Frauen und so weiter. Was man aber eigentlich die ganze Zeit spürt, ist, dass die nämlich so ganz fragil sind, ne? Fragile Männlichkeit, also dass die eigentlich total verunsichert sind oder eigentlich Angst haben. Manchmal gelingt es ihnen auch, darüber zu sprechen und so, aber Ja, das ist so ein Terminus aus der kritischen Männerforschung, dass niemand den Frauen gegenüber arroganter, aggressiver oder verächtlicher ist als ein in seiner Männlichkeit verunsicherter Mann. Das ist ein Simone de Beauvoir-Zitat. Also je arroganter, je aggressiver, je verächtlicher die Männer, desto fragiler die Männlichkeit. Das wäre so die Rechnung, die ich da immer aufmache. Und das spüre ich immer so, ne? Und die meisten neuen Männerrechtsbewegungen beruhen auf dieser fragilen Männlichkeit.
Also so eine Erklärung ist natürlich, die haben Angst, sie sind fragil, sie sind gekränkt. Trotzdem befriedigt mich das immer nicht, weil dann ich habe das Gefühl, ich werde aufgefordert, mit ihnen Mitleid zu haben. Ich weiß, dass das nicht implizit ist, aber
ich will nur, das ist nur
Problem
die, das ist,
es
nur
gibt
das,
die Männer, ja. Die gehen in deinen Workshop und die wollen was über heterobinäre Beziehungsgefüge und über kritische Männlichkeit wissen. Und es gibt, ich würde sie jetzt mal Hardliner nennen oder auch Antifeministen. Kommt man da überhaupt ran? Kriegst du jetzt nur die viel besagten Prenzlauer Berg-Puppies mit Tragetasche, die irgendwie sich fragen, was ist Mental Load? Oder wie ist dein Publikum da zusammengesetzt?
Wir werden vor allem von Gleichstellungsbeauftragten angefragt und Diversity Managerin.
Zwangsseminar über kritische Männlichkeit für die Führungsetagen
der Bank. Genau, die halt so organisieren. Konkret, damit du einen Eindruck bekommst. Ich bin jetzt nächstes Wochenende in so einer Begegnungsstätte und die machen so Live-Action-Roleplay. Die gehen so raus und machen dann Game of Thrones im Wald. Was die allerdings auf dem Schirm haben, ist, dass das nicht nur für die Typen ist, für die Jungs, sondern die haben sehr, sehr viele Mädchen, die da Bock drauf haben und dann durch den Wald rennen und die Jungs vermöbeln. Darauf fahre ich dann gleich zur Berlinale. Da gibt es dann mehr Filmbilder und so. Da geht es um familienfreundliches Drehen, pro Quote Film macht da so ein Panel. Denen war es wichtig, dass die auch mal einen Mann auf der Bühne haben, der ihnen zeigt, wie man kritisch über Männlichkeit spricht. Und das ist ja für die immer schon mega das Ding, dass die mal auch mal sehen wollen, nicht jetzt die Frauen, sondern die Männer in der Runde sehen wollen, wie ein feministischer Mann überhaupt aussieht oder wie der überhaupt redet. So, ne? Und eine Woche drauf wurde ich zu den Ultras Duisburg eingeladen. Ich weiß nicht, ob die Zebras heißen oder was auch immer. Fußball, ich habe nicht die Ahnung. Fußball, ja. Da freue ich mich mega drauf, weil das direkt Männerbünde sich bei uns melden. Ja, kommt seltener vor. Das liegt ja im Wesen der Sache selbst. Wir haben auch mit Katholiken zu tun. Da kommt der katholische Arbeitgeberverband und die merken, wir müssen da ran, weil wir 70.000 Leute wieder im letzten Jahr verloren haben und was können wir da tun und so.
Ja, was also sagst du denn so im katholischen Arbeitnehmerverband oder so im Fußballverein? Ich meine, Sportarten sind ja auch nach Geschlecht getrennt, immer interessanterweise. Ich bin ja zum Beispiel dafür, es gibt keine Geschlechtertrennung bei Sportarten mehr, nur noch Mixteams.
Bin absolut sofort bei dir. Und genau das sind auch die Themen, wo wir drüber sprechen. Das heißt, ich sage dann, könnt ihr euch vorstellen, dass wir irgendwann in einer Welt leben werden, wo Fußball einfach komplett divers aufgestellt ist, wo wir in Stadien gehen, die nicht mehr männlich dominiert sind in den Zuschauerreihen, sondern wo man auch auf dem Platz im Grunde Mannschaften miteinander spielen, die nicht nur im Geschlecht divers aufgestellt sind, sondern auch in der Ethnie, ethnisch divers oder auch im Alter. Warum nicht im Alter divers aufgestellt sein? Ja. Ne? Und das wären ja die viel spannenderen Spiele. Gerade Unternehmen kriegt man da gut, weil die begreifen, wenn du denen sagst, dass jetzt wirklich auch die tausendste Studie schon gezeigt hat, dass sie, wenn die eine diverse Unternehmenskultur haben, wenn die Frauen in die Chefetagen holen, dass die dreimal so viel verdienen werden, dann...
Also man muss ja auch nochmal sehen, also wenn wir zum Beispiel jetzt über Sport sprechen, wie Fußball, da wird ja oft gesagt, na, Frauen können ja nicht so schnell rennen. Na, die können nicht so schnell rennen. Vor, weiß ich nicht, 50 Jahren hat man noch gedacht, die Gebärmutter fällt raus, wenn die so schnell rennen. Jetzt sagt man ja, die haben halt nicht so viel Muskeln und nicht so viel Proteinumsatz oder was weiß ich. So.
Genau, aber das ist ein Moment, wo ich sofort sagen würde, hey, das ist hier ein biologistisches Argument, das wird dann angeführt.
Und eine vermeintlich männliche Stärke wird als Vorteil ausgelegt. Und wenn ich jetzt aber mir vorstelle, ich habe ein diverses Team. Es gibt SpielerInnen, die können total teamfähig gucken, wo muss ich jetzt hinpassen. Die können strategisch antizipieren. Es gibt Leute, die können super hochspringen, die können super schnell laufen, die sind überall. Es gibt spielerfahrene Leute, die genau wissen, wie man einen Spielzug gut aufbaut. Na, es gibt ganz, ganz viele Qualitäten in Unternehmen, in Sportarten, im Theater, im Tanz, ich filme.
Ja, der eigentliche Grund für dieses biologistische Argument, habe ich irgendwann gecheckt, ist, dass Männer im Grunde dadurch Komplexität des Lebens leugnen, so wie du das gerade gesagt hast. Ne? Männer können sich gar nicht vorstellen, dass es noch um was anderes gehen könnte, außer Kraft und Körpermuskelmasse. So. Und gleichzeitig wollen die einem aber auch immer damit sagen, ja, es ist ja alles fest, es ist ja alles biologisch, es ist ja alles genetisch, wir brauchen hier gar nicht weiterreden, weil Geschlecht ist nicht sozial konstruiert und wir können ja da jetzt gar nichts machen.
Und was sagst du dann zu solchen? Ich meine, das wirst du ja wahrscheinlich häufig erleben, oder? Frauen und Männer sind nun mal verschieden und es ist nun mal so. Und was kann man dann sagen?
Also einfach Gegenbeispiele bringen, ne? Klar, das muss man in dem Moment dann auf dem Schirm haben. Und ich habe auch ewig gebraucht, dann wirklich, die wollen dann halt 5, 6 Zahlen hören und dann musst du dir doch bringen. Vor allem versuche ich jemanden nicht dagegen zu halten, sondern zu erklären, was es mit dem Argument auf sich hat und was möglicherweise dahinter stecken könnte. Du musst ja mal freundlich bleiben.
Das finde ich eher erstaunlich, wenn auch, ich habe letztens so einen Talk gesehen, wo du eingeladen warst. dass du da ruhig bleiben konntest, weil ich schon vorm Fernseher explodiert bin, ja. Ich möchte das auch respektieren, dass Menschen vielleicht in einer anderen Realität leben, in der sie noch nie gespürt haben, was Patriarchat, weißt du, die schwimmen ja da drin, die schwimmen in diesem Ozean, du hast so ein tolles Bild auch auf deiner Website von so Soldaten, die sind gerade ausgekippt worden aus dem Schiff und die schwimmen im Patriarchat. Ja. Und auf einmal kommt jemand und sagt, lass mal den Stöpsel raus oder so. Und dann haben die natürlich keinen Bock mehr, weil dann floaten die nicht mehr. Ich kann das irgendwie auch verstehen. Wie soll ich denen denn erklären, dass die Luft, die sie die ganze Zeit eingeatmet haben, giftig ist? Und die denken, nee, ich habe noch keinen Hustenanfall davon gekriegt. War okay. Vielleicht, um nochmal praktisch zu werden. Ich habe auch so ein Bild gesehen auf deiner Website. Da hast du dann einen Vortrag bei einer Bank gegeben. Ich stelle mir das natürlich auch so klischeehaft vor, dass du dann halt wirklich alte, weiße Männer, Anzugträger, Führungskräfte. Und es ist alles sehr, sehr ja männerbündisch, wie du immer so schön sagst. Hast du das Gefühl, wenn du aus so einem Vortrag rausgehst, du hast da jetzt was bewegt, da passiert jetzt was Praktisches? Oder ist es jetzt eher nur so ein ganz kleiner Anstups? Und
ich denke, die meisten Menschen unterschätzen auch so die Macht von Awareness-Prozessen. Ich merke das immer daran, dass selbst wenn im Workshop dann keine Gegenwehr kommt und alles irgendwie ganz harmonisch war, merke ich, dass im Nachhinein das so nachwirkt, dass die selber nach Hause nehmen, mit ihren Familien verhandeln oder mit den Kollegen und so. Eine Senior Managerin bei PwC Deutschland, ist so eine Beratungsfirma, die hat mir dann im Nachhinein, 3 Wochen später oder so, hat die mir geschrieben, danke für den inspirierenden, erschreckenden, aufrüttelnden Impuls. Er hat zu hitzigen Diskussionen im beruflichen, privaten Kontext geführt. Aber Diskussion schafft Bewusstsein, Aufmerksamkeit und so weiter. Eine Studentin aus Lüneburg hat mir geschrieben, dass sie mit ihrem Freund da war und dass sie abends noch lange über den Vortrag geredet haben und auch diskutiert haben. Und schön war zu sehen, hat sie geschrieben, wie er selbst seine eigenen Abwehrstrategien plötzlich wahrnehmen konnte, ohne dass sie ihn darauf hinweisen musste. Ich bekomme auch oft das Feedback, dass die sich wohlfühlen. Einer hat mal geschrieben, dass meine Art des Vortragens ihm gefallen hat, weil das für ihn so untypisch war für Vorträge von männlich gelesenen Personen. Ich versuche immer eine sehr gemütliche Stimmung einfach so. Genau, ich will, dass es sich einfach wie ein Wohnzimmer und nicht wie ein scheiß Hörsaal anfühlt. So, ne? Und das gelingt nur, indem man alle ernst nimmt. Und wenn man Hardliner mit drin hat, natürlich, wenn du da einen AfD-Typen drin hast oder jemand, der komplett die ganze Runde sprengen will, da bist du fast machtlos. Was willst du da machen? Ne? Aber das muss schon eine Grundbereitschaft geben.
Aber gerade wenn die Vorträge, wie du auch gerade sagtest, durch Gleichstellungsbeauftragte oder Diversity-Managerin angeregt sind, ich meine, das zeigt, dass diese Strukturen super, super wichtig sind, dass es Gleichstellungsbeauftragte gibt, um solche Leute an solche Positionen zu setzen. Und gleichzeitig ist es natürlich auch fies, weil das so aufdoktriniert ist. Ja, also was ja irgendwie Feminismus gerne mal vorgeworfen wird, Gendersprache ist irgendwie aufgepfropft und jetzt müssen wir auch noch in so ein doofes Männerseminar. Ich bin in der Medienbranche, ja, wo es Redaktionen gibt, da gibt es mehr Thomasse als Frauen. Das ist ärgerlich, weil das sind ja Journalisten, die denken, sie sind aufgeklärt und woke. Und es ist ganz schwierig, aus einer Frauenperspektive heraus zu sagen, wollen wir nicht mal Christoph Mai einladen zu ja, männerbündischen Strukturen irgendwie in der Medienbranche? Weil die denken, na warte mal, wir sind ja Journalisten. Also wir machen ja Berichterstattung, wir sind ja an Aufklärung interessiert, wir sind ja nicht, ne? Wir sind ja nicht die Bösen. Keiner will böse sein. Keiner möchte sich mit alten weißen Männern identifizieren. Keiner möchte sich mit Frauenfeindlichkeit identifizieren. Und das verhindert aber auch, selbst bei aufgeklärten Männern, dass sie sich mit männerbündischen Strukturen befassen. Und eigentlich würde ich ja fast erwarten, dass wenn man jetzt an so einer Redaktion zusammensitzt am Tisch und dann so durchzählt, genau das, was du gerade gesagt hast, einfach mal durchzählt und sagt, warte mal, ey, wir haben hier 4 Thomasse und eine Frau irgendwie, das können wir so nicht lassen. Und das passiert nicht, weil die denken, wieso, wir sind doch kompetent. Wir sind doch total aufgeschlossen und offen. Und es gibt ja auch keine Frauen. Wen sollen wir denn jetzt noch dazu holen?
Na? Genau, heißt immer, wir haben es nicht probiert. Das ist typische Abwehrstrategie. Mhm. Und das wäre natürlich auch super, wenn es nicht, eigentlich ist es auch nicht die Aufgabe der Gleichstellungsbeauftragten oder der Frauen, der Flinterperson. Es kann nicht deren Aufgabe sein, es sollte nicht deren Aufgabe sein, Männerbünde aufzubrechen und das Thema jetzt auch diese Veränderungs- und Lernarbeit und emotionale Arbeit jetzt auch noch zu leisten zu müssen. Ne? Ganz im Gegenteil. Viel sinnvoller wäre es, wenn in der Runde der Mann kurz mal sagen würde, ey, stopp mal, ich habe kurz mal durchgezählt, wir sind hier zu viele Männer, was können wir jetzt hier tun? Ich finde es nicht in Ordnung und so weiter. Und wenn du von Journalistinnen redest, da reicht es oft einfach durchzuzählen. Das kann sehr anschaulich sein, um einfach zu sagen, hey, in 92% aller lokalen Chefredaktionen sitzen nur Männer. Das heißt, auch was die auswählen, was die denken, was die gesamte Gesellschaft interessiert, ist in Wahrheit eine männliche Auswahl. Das heißt, die wirksamste Methode ist, so schnell wie möglich durchzählen, Männern deutlich zu machen, wie männlich dominiert die Gesellschaft noch ist. Das haben die meisten, denken ja, wir haben schon faktische Gleichstellung, denen klarzumachen, nein, unsere Aufgabe ist, durchzuzählen und zu merken, nein, es ist noch lange nicht so.
Obwohl das so einfach wäre, vermeintlich zu sagen, lasst mal durchzählen, ups, nicht paritätisch, wir müssen mal hier ein paar Stühle rücken. Das ist eigentlich eine easy Methode. Wird es ja nicht gemacht. Es wird einfach nicht gemacht. Und weil das würde ja bedeuten, dass sich ein Mann zurückziehen müsste oder drei oder 20.
Dass die es immer als Machtverlust empfinden, ist halt mega nervig.
Das ist doch ein Machtverlust.
Ja, aber es ist eine Frage der Perspektive. Es könnte auch ein Gewinn sein. Vielleicht verlieren die zwar die Macht oder die Position im Job, aber vielleicht können sie dadurch auch viel mehr Erziehung, viel mehr Teilnahme, viel mehr emotional, wenn sie dann lieber in Kids. Also die Frage ist, was die alles gewinnen können, wenn die diesen ganzen Shit hinter sich lassen, mit dem sie sich die ganze Zeit auseinandersetzen. Deshalb, diese Machtverlustperspektive ist eine sehr eingeschränkte männliche Perspektive, die auch immer wieder davon zeugt, dass die sich nicht vorstellen können, was alles noch möglich ist.
Ja, es ist eine kapitalistische Perspektive, in der auch das Rollenmodell vom Anera, wo es auch existenziell ist, dass du in einer bestimmten Zeitspanne auch ein bestimmtes Vermögen und Einkommen anreicherst. Und deswegen auch in der Karriereleiter, finde ich auch, eigentlich ein überholtes Prinzip von Verständnis von Bezahlung und Jobs, nach oben kommen musst. Und wenn du nach oben kommen musst, musst du andere halt runtertreten. Was ich natürlich auch mit sehr viel Sorge beobachte und auch völlig ratlos bin, ist eben dieser Topos, der gekränkte Mann. Ja, also das ist ja auch ein Narrativ, dass vermeintlich progressiv aufgeklärte Männer irgendwie darum bitten, doch auf Augenhöhe angesprochen zu werden mit Respekt und vor allen Dingen nicht kränkend. Und
da muss ich im Strahl kotzen, wenn ich das höre. Ne? Also es ist wirklich ganz schlimm. So auch Tobias Haberl und wen hast du da? Harald Martenstein.
Ja. Kann man mit gekränkten Männern, also kann man sie für einen Feminismus begeistern oder kann man Männer in den Feminismus reinholen, ohne zu kränken? Kann man Privilegien entfernen, ohne zu kränken? Einfach nochmal so auf den Punkt gebracht.
Gekränkt sein bedeutet immer, dass ich schon wieder den Diskurs auf meine persönliche Ebene hole. Solange ich aber in der Diskussionsrunde darauf achte, dass ich den Männern gar nicht die Gelegenheit gebe, auf eine persönliche Ebene zu gehen, um mir ihre Gefühle und ihre Befindlichkeiten und ihr Gekränktsein zu schildern, wenn es einfach gar keinen Raum bekommt, dann haben sie auch keinen Grund, gekränkt zu sein. Ein gutes Setting ist, was ich auch immer setze, ist zu sagen, hey, wir reden nur über Männlichkeit heute. Da kann man diesen ganzen Abwehrstrategien zuvorkommen, die immer wieder vom Thema weg wollen. Weil das größte Problem ist auch nicht Kränkung, sondern das große Problem ist eigentlich, nicht kritikfähig zu sein. Ne? Schon gar nicht, wenn es um die eigene Männlichkeit geht. Und wenn man aber von Anfang an sagt, hey, dieser neue Emotionsdiskurs von Männern ist eigentlich ein Abwehrdiskurs, wenn er nicht mit einer Kritik an den Strukturen einhergeht, dann kann man den Männern sehr schnell klar machen, ja, okay, dann lasst uns heute eben nur über Strukturen reden, nur über Fakten, nur über, wie die Welt eigentlich aussieht und nicht über eure persönlichen Sinn. Ist jetzt hier nicht interessant, ob du als Vater das persönlich zu Hause schon besser machst. Ist nicht interessant, ob du eine tolle Beziehung zu deinem Sohn hast oder da eigentlich persönlich gar kein Problem mehr siehst. Weil strukturell sind die Zahlen halt verheerend anders. Das begreifen die recht schnell und meiner Erfahrung nach ist auch, dass man die schärfste Kritik schon formulieren kann. Männer können damit umgehen, solange man das mit Humor rüberbringt.
Vielleicht, wenn er von Männern kommt, der Witz. Also ich glaube,
keine Frage. Ich rede natürlich immer aus meiner männlichen Position.
Von Mann zu Mann über Feminismus
reden kann. Dessen bin ich mir auch bewusst und das setze ich natürlich auch ein. Und allein der deutsche Humor ist ja richtig schlimm. Ne? Der deutsche Humor ist männlich dominiert und deshalb einfach nicht lustig. Aber deshalb ist es auch immer ein Heimspiel, wenn man irgendwie nur halbwegs unterhaltsam und entertaining irgendwie da Memes zeigt und Videos und die irgendwie mitnimmt. Wenn die merken, da ist jemand, der moderiert, ganz fair, ausgewogen, der achtet darauf, dass alle den gleichen Anteil haben. Der hat sich gewisse Settings einfallen lassen, wo die Männer auch mal zuhören müssen und auch die Männer die Antworten jetzt geben müssen, ne? Wie man sexuelle Übergriffe vermeidet und so weiter, wo sich Frauen, Intertranspersonen gehört fühlen und so. Wenn du so eine Atmosphäre schaffst, dann kann es sogar so weit kommen, dass man sich am Ende gemeinsam mit den Typen, die erst in die Abwehr gegangen sind, gemeinsam anfängt, über Männlichkeit kaputt zu lachen. Darum muss es letztendlich gehen. Wenn die Typen anfangen, mit dir gemeinsam irgendwie zu verstehen, wie absurd und wie dumm und wie rückständig und reaktionär das alles ist, was Männer an Politik, Wirtschaft und Kultur so von sich geben. Und dass man, wenn man denen vor allem dann noch klar macht, wenn ihr diese intersektionale feministische Awareness nicht auf dem Schirm habt, egal was ihr macht, Job, Projekte, Arbeiten, egal was ihr so hervorbringt, schreibt, produziert, alles was ihr hervorbringt, wird dann in den nächsten Jahren einfach keine Rolle mehr spielen, weil die Gesellschaft schon viel weiter ist als ihr. Das kann man bei ganz vielen Serien, kann man das beobachten. Guck mal, wenn wir schon bei Serien sind, Two and a Half Men oder diese Nerd-Serie Big Bang Theory und so weiter.
Ich würde dich jetzt gerne noch fragen, was du so für Watch-Tipps hast, aber ich würde es eher als Absprung und als Teaser benutzen, dich auch nochmal einzuladen zu einer anderen Gelegenheit, wo wir vielleicht auch nochmal deep in so kulturelle Phänomene mal konkret reingehen, uns wirklich mal ein paar Serien angucken und was wir für Männlichkeitsbilder haben. Was ich nämlich auch merke, ist, dass das gar nicht so einfach ist, sich aus dieser männerbündischen Kultur auch als Frau rauszuziehen. Ne? Ich swipe dann irgendwie abends durch Netflix und dann denke ich mir, okay, guckst du dir jetzt so ein queeres Verlustdrama an oder guckst du dir jetzt so drei Generationen Frauendrama an? Das sind natürlich andere Themen. Und dann denke ich mir, weißt du was, mach einfach Mission Impossible 5 an. Und ich habe so ein schlechtes Gewissen, als ob ich jetzt irgendwie gerade ein Kilo Hackfleisch roh gefressen hätte. Weißt du, so völlig unangebracht. Macht man nicht.
Das erlebe ich ja genauso. Manchmal packt es mich auch und dann, ich bin irgendwie auf diese ganzen Wikinger-Valhalla-Serien gestoßen. Und boah, mein, es gibt wirklich nichts Stumpferes als das. Und es ist richtig schlimm. Es ist so ein Guilty Pleasure irgendwie, den man sich dann gelegentlich mal geben muss. Aber was du gerade beschreibst, ist ja interessant, weil deine ganze Sozialisierung führt im Grunde dazu jetzt, dass du durch deine Awareness und dein Wissen und eigentlich so ein schlechtes Gefühl sofort kriegst. Und es ist ein super gutes Korrektiv, was da plötzlich greift. Und dann hast du zu Recht ein schlechtes Gefühl. Und dann geht es dir halt irgendwie nicht gut.
So, genau. Aber es war gut. Wo wir wieder bei der Kränkung wären. Ich gehe jetzt so ein bisschen raus, dass es auch trotzdem immer so ein bisschen mit Verboten zu tun hat. Weißt du, was ich meine? Wenn man sagt, nee, das reproduziert aber misogyne Frauenbilder und das reproduziert rassistische Bilder. Dass viele, und das spüre ich sozusagen in diesen ganzen Talkshows und so, dieses, man darf ja gar nichts mehr sagen, man darf ja gar nichts mehr gucken, man darf kein Fleisch mehr essen. Das ist immer so dieser Feminismus mit so einem moralischen Impetus einherkommt.
Das ist keine Moral, das ist eine Opferposition. Und die gehen alle in die Opferposition. Die sagen, man darf nichts mehr, bedeutet immer, ich will gar nicht mitreden, ich kann nicht reden, ich weiß nicht, wie man diskutiert, ich fühle mich angegriffen und das bedeutet, dass man keine Argumente hat. Wer sowas sagt, der möchte im Grunde nicht die Seite des Gegenübers kennenlernen. Und der ist nicht offen für Neues. Wenn du gleich in die Opferposition reingehst und gleich klare Grenzen ziehst, dann brauchen wir auch nicht weiter diskutieren. So. Was ich noch sagen will, was du gerade ansprichst, das Allerwichtigste ist natürlich, niedrigschwellig zu arbeiten. Ne? Also ja, du musst die Leute...
Ich bin immer gleich total, weißt du...
Ich habe auch wirklich, wirklich einige Jahre gebraucht, um das zu begreifen, aber du darfst da nicht mit hegemonialer Männlichkeit anfangen. So, das geht einfach nicht. Damit killst du jedes Gespräch. Keiner hat da Bock drauf. Niedrigschwellig zu arbeiten heißt nicht, dass man nicht wissenschaftlich arbeiten kann. Niedrigschwellig zu arbeiten heißt, dass man versucht, diesen ganzen feministischen Diskurs, der super aware und super high level ist, der ganze linke Diskurs, dass man das runterbricht auf die Lebensrealität der Teilnehmer. Wenn dir das nicht gelingt, dann wissen die gar nicht, was es mit denen zu tun hat. Du musst Beispiele nennen. Du musst denen sagen, wie die das direkt betrifft. Lass gerne über Serien quatschen ohne Ende.
Cool.
Und gern auf eine Art und Weise, die nicht belehrend oder sonst was ist, sondern einfach, wir machen uns gemeinsam lustig über diese ganzen Männerdünnes.
Lieber, wir müssen aufhören, wir reden im Off weiter. Wir machen das so, bitte geht jetzt alle zu eurer Gleichstellungsbeauftragten und sagt, wir brauchen Christoph May und wir wollen uns mal über Männerbünde und Männerkulturen und so unterhalten. Ja, weil keine Branche ist frei davon. Das ist das große Problem. Männerjustiz, Männerpresse, Männer, und jetzt wäre ich schon wieder so manifesthaft. Damit höre ich jetzt auf, aber bitte geht zu Christoph auf die Insta-Seite, guckt euch die Webseite auch schon. Diese Bildsprache ist echt witzig, also anders als ich. Ich bin ja immer moralisch strafend. Es ist bei Christoph wirklich leicht verdaulich, sich auch mit Männlichkeitsbildern zu beschäftigen.
Hey, danke für deine Fragen, Susi, und danke für das Format, danke für diesen Podcast. Mach auf jeden Fall weiter. Ich finde, mit dir kann man richtig gut sprudeln und ich bin total gespannt, was du noch alles vorhast. Und danke für diesen Podcast einfach.